Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Cobains-Erben-HörerInnen. Wie schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu diesem wundervollen Podcast, der sich mit dem Thema Kunst beschäftigt. Und immer wieder offene Ohren und offene Herzen zeigen, wenn die zwei Idioten vom Dienst sich einen Wolf labern.
Ja.
Über Dinge, von denen sie nur bedingt Ahnung haben.
Das stimmt leider, ne? Also irgendwie ein bisschen stimmt es ja schon.
Schon.
Manchmal sind wir auch nicht doof. Also manche Dinge sind, glaube ich, ganz interessant, was wir sagen. Oder auch nachdenkenswert. Oft aber stolpern wir in Dinge einfach so rein und gucken mal, was uns da erwartet. Vielleicht so ein bisschen wie der normale Kunstmuseumsbesucher.
Genau.
Könnte ich also mir so vorstellen. Also so jemand da rein und so, was ist hier los?
Der mit Interesse eine Ausstellung sich anschaut oder sich ein bisschen was angelesen hat, ein kleines bisschen. Aber wir sind nun leider keine richtigen Fachleute. Aber das macht ja nichts.
Nein, das ist die Stärke dieses Podcastes.
Ich glaube auch, deswegen hört man uns gerade nicht. Weil man hört uns, weil wir dummes Zeug reden.
Nee, ja, genau. Nee, aber das ist ja gerade die Stärke des Podcasts. Das ist ja so ein bisschen, ich habe heute eine Künstlerin angeschrieben und sie gefragt, ob sie Lust hat, zu uns in den Podcast zu kommen. Und ich habe ihr das so erklärt. Ich hoffe, ich habe damit auch in deinem Namen geschrieben, Jay. Wir nehmen das ein bisschen so wahr, dass die Kunstwelt sich oft so durch so die Sprache und das Gebaren und so ein bisschen wie so eine abgeschlossene Gesellschaft gibt so, ne? Also wo so ein esoterischer Club sozusagen.
Yep.
Und das finden wir schade, habe ich geschrieben, weil wir finden, Kunst ist für alle da und jeder hat das Recht und vielleicht auch ein bisschen die Verantwortung, sich eine eigene Meinung zu bilden, was es angeht. Und da versuchen wir ein bisschen so einen leichteren Zugang zu schaffen, weil wir sind auch nur zwei Dudes, die sich halt Gedanken machen über die Sachen, die man da so vorfindet, ne? Und wir, manchmal sind wir auch ein bisschen überfordert, aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Ja, und so reden wir halt über Kunst. Also so, das ist irgendwie der Plan hier, ne?
Alle haben das Recht und die Pflicht zur Kunst. Und
ja,
wir sind die Erklärbären, die ein paar dumme Sprüche währenddessen machen.
Genau, aber ich habe das doch auch in deinem Namen so formuliert. Das
hast du ganz auch genau, so, oder? Ja, hundertprozentig.
Ja, genau.
Eben. Kunst für jeder Mann und jede Frau und alles, was dazwischen ist.
Ja.
Und im Grunde, weil es ja sowas Schönes ist, sollte man sich das damit nicht nur auf irgendwelchen elitären Professorigen Ebenen damit befassen, finde ich.
Wobei schön, ist lustig, dass du ausgerechnet heute sagst, Kunst sei ja sowas Schönes.
Stimmt.
Weil wir heute endlich mal auch über einen Künstler sprechen, wo man sich fragt, ob das Wort schön so treffend ist. Also Teile seiner Arbeiten sind durchaus irgendwie schön oder gewisse Aspekte seiner Arbeiten sind schön, aber nicht nur. Es ist auch dunkel und manchmal eigentlich auch ein bisschen abstoßend.
Ja, aber das macht sie auf ihre Weise auch schön. Also,
ach so, echt?
Ne? Ja, also wenn man jetzt nicht schön im Sinne von einem Blumenbeet oder so versteht, sondern schön im Sinne von ansprechend. Also und ich finde, das ist seine Kunst definitiv. Also sie ist ansprechend, man kann sich der nur schlecht entziehen, weil es schon sehr großartige Dinge sind, die er kreiert. Wie gesagt, also es hat auch was Abstoßendes, richtig, bis zum Pornografischen irgendwie.
Mhm.
Aber es ist schon, ist besondere Kunst, finde ich. Also es ist ein besonderer Stil, der, und den würde ich schon schön nennen. Also wie gesagt, nicht im Blumenbeet-Sinne schön.
Ja. Ich habe heute eine Podcast-Folge als Vorbereitung gehört zu unserem Gespräch. Der Podcast heißt Stuff to Blow Your Mind. Ist echt ganz schön. Zwei Männer auch, die sich über alle möglichen Dinge unterhalten, die so in dieser Sphäre stattfinden. Ich habe nicht alle Folgen, also die haben unendlich viele Folgen. Diese Folge, die ich gehört habe, ist von 2017 und die produzieren, glaube ich, mindestens eine die Woche oder sowas. Also das ist schon wirklich enorm viel Stoff und die reden auch über Cyborgs und über Science Fiction und über Gothic und sowas alles. Und eben auch über Giga. Und das fand ich ganz interessant. Der eine Host, der hat gesagt, wir Amerikaner, wir sind ja auch ein bisschen puritanisch aufgewachsen. Und als ich so die ersten Bilder von Giga gesehen habe, da habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich darf sowas gar nicht sehen. Oder irgendwie, ja. ich bin, I'm not supposed to see that. Ne? Also so, als hätte man gerade jemanden dabei überrascht, wie er Sex hat oder nackt aus der Dusche kommt oder so. So ungefähr. Ja, genau. Ne? Ja. Und dann meinte, ich weiß nicht, vielleicht, ob europäische Leute das auch haben oder ob nur wir Amis das Problem haben. Also, weil du sagtest gerade, es sind eben auch faszinierende Arbeiten und also die auch irgendwie ästhetisch ansprechend sind und so, ne? Und das finde ich auch, aber man kann durchaus auch so einen Impuls haben, sowas wie, oh, Hilfe, ja, was ist das denn, oder?
Ja.
Dunkle Kunst, dunkle Bilder.
Ja, es ist schon sehr düster und dunkel. Mhm. Und ich meine, natürlich kennt man Giga halt von Alien. Und das ist auch, glaube ich, der, wo er einer großen Menge bekannt geworden ist. Hat ja immerhin auch den Oscar bekommen für, ich weiß gar nicht, beste Special Effects oder irgendwie sowas. Mhm. Er hat ja dieses Monster geschaffen, also dem quasi das Gesicht gegeben in dem ersten Alien-Film und darauf beziehen sich ja alle weiteren Alien-Filme sozusagen.
Ja.
Und das ist ja, für mich ist Alien einer der Science-Fiction-Klassiker, der sozusagen den Science-Fiction der den Science Fiction von Star Trek gerettet hat.
Ja. Also,
weißt du, was ich meine?
Ja, das ist also, cool. Das ist richtig schön, ja.
Also von dieser bisschen bunten Enterprise-Computer-Leucht-Bimmelei irgendwie.
Wenn das der Frogger hört, dann rastet der aus. Unser Freund Sven, der ist ein großer Trekkie-Fan. Sven, sei nicht böse. Sei nicht böse jetzt.
Ja, man darf ja Trekkie-Fan sein, aber Alien hat den Science Fiction gerettet vor euch. Vor euch Trekkies. Und auch sogar finde ich, Star Wars ist ja nochmal ein bisschen anders, aber also das hat einfach so eine ernste, düstere Note.
Ja. Ich finde, es wird dadurch irgendwie erwachsen, finde ich.
Ja. Genau.
Das finde ich, also hoffentlich treten mir jetzt den Science-Fiction-Fans nicht zu nah, aber das stimmt schon. Auch Star Wars hat sowas, irgendwie immer noch sowas Kindliches, finde ich so. Es hat immer noch sowas Märchenhaftes. Genau. Natürlich ist alles ziemlich schlimm, aber am Ende geht ganz sicher alles gut aus und so. Es ist irgendwie, es passt ganz gut zu Disney jetzt, dass die jetzt alle bei Disney gelandet sind, passt irgendwie, finde ich.
Ja, genau.
Und Alien, das kann man schon sagen, finde ich, dass das der Science-Fiction-Film war, der erwachsen war, so.
Ja.
Wo du ganz genau weißt, pass mal auf, das ist hier nicht nur Kinderscheiß, sondern das ist richtig ernst jetzt hier. So,
ja.
Ja, genau. Und da steht Giga dafür. Nicht alle, die uns zuhören, kennen ihn, nehme ich an. Viele hören diese Folge, weil sie Giga kennen, vermute ich. Aber nicht alle wissen, wer das ist. Das ist also eben unter anderem der Erfinder von dem Alien aus den Alien-Filmen. Ja, und man spricht ihn Giga aus, weil es ein Schweizer gewesen ist. Hans-Rudi Giga.
Hans Ruedi. Genau.
Hans
Ruedi. Wo der gelebt hat?
Ja, der ist in
Chur. Und von wann bis wann?
Der ist in Chur aufgewachsen. Chur, ne? Chur. Ja. Und sein Vater war Apotheker. Er ist 1940 geboren worden.
Mhm.
Er ist katholisch aufgewachsen.
Mhm.
Und später dann als Künstler hat er in Zürich gelebt und gearbeitet. Bis zu seinem Tod im Jahr 2014, da ist er dann gestorben an den Folgen eines schweren Sturzes. Er ist irgendwie gestürzt und hat sich so schwer verletzt, dass er dann im Krankenhaus gestorben ist, mit gar nicht mal, also noch gar nicht mal so alt.
Ja.
Aber ich glaube 74, auch schon ziemlich gebrechlich. Ja. Also am Ende seines Alters war er, glaube ich, dann aber trotzdem auch schon möglicherweise auch, weiß ich nicht, wenn man Bilder sich von ihm so anguckt und so, kann da auch Alkohol eine Rolle gespielt haben. Ja. Er hat Zeit seines Lebens mit Ängsten zu tun gehabt, mit ziemlich starken, stark ausgeprägten Ängsten. Und es heißt, dass er eben in seiner Kunst sich mit seinen Ängsten auseinandergesetzt hat und versucht hat, damit klarzukommen. Und das sieht man durchaus.
Das sieht man, ja.
Es gibt die Geschichte von ihm, die habe ich heute gelernt, das muss ich noch kurz erzählen. Es gibt die Geschichte von ihm, wie er als Sechsjähriger von seinem Vater einen echten menschlichen Schädel geschenkt bekommen hat.
Echt?
Der war halt Apotheker und ich weiß nicht, was der Vater sich dabei gedacht hat, aber der Sohn scheint davon auf eine gewisse Art irgendwie auch traumatisiert gewesen zu sein und dann hat er an den Schädel ein Band gebunden und ist damit durch die Straßen von Ruhr gezogen. Als hätte würde er so ein Spielzeugauto hinter sich herziehen. Das war seine erste Kunstperformance im Alter von 6 Jahren. Ja. Und das hat seinen künstlerischen Weg wahrscheinlich auch schon ein bisschen vorgezeichnet.
Ja, abgefahren. Ja, genau. Ist ja auch irgendwie, passt. Also,
passt das irgendwie.
Ist natürlich,
ja, genau.
Ja, schön, coole Geschichte.
Fand ich auch eine grandiose Geschichte. Ja. Und ja, also ja, genau. Und man fragt sich natürlich auch so das Thema Sexualität, wir werden es gleich ein bisschen besprechen, spielt eine große Rolle in seinen Bildern. Ne? Man fragt sich schon auch, ich frage mich auch, inwiefern seine katholische Erziehung da sozusagen mit reinspielt. Ne? Ob eben all diese Ängste und vielleicht auch die, vielleicht in sich abarbeiten an so aufgebürdeten religiösen Vorstellungen oder so, ob das eben auch eine Rolle spielt in seiner Kunst. Hm. Könnte man drüber nachdenken.
Aber er ist ja eigentlich sozusagen von der, also dann so 60er-Jahre-Generation quasi. Ne?
Er hat ab 68, glaube ich, hat er angefangen, wirklich nur noch für Filme zu arbeiten und als Künstler zu arbeiten. Er war eigentlich Innenarchitekt, also das hat er gelernt, Bauzeichner und Innenarchitektur. Hat eine Zeit lang als Innenarchitekt gearbeitet und hat dann nebenbei aber schon Kunst gemacht und dann ist er plötzlich durchgestartet, so, mit nicht ganz 30, war er dann Fulltime-Künstler und hat für die Filme Kulissen gemacht und sowas alles.
Ah, okay, also auch schon vor Alien.
Ja, genau.
Also das wäre nämlich genau meine Frage. Ist er mit Alien bekannt geworden oder hat er schon vorher Sachen gemacht, wo die Leute, also wofür er bekannt war?
Ja, er hat sich schon angefangen, in der Filmbranche einen Namen zu machen, aber wirklich, also auf breiter Ebene bekannt geworden ist er dann eben durch den Alien-Film. Das war in der Mitte der 70er Jahre, 76, glaube ich, meine ich.
78 kam
oder der 78, Film, ja, 78.
78 kam Alien raus, ja.
Stimmt. Ich glaube 76, weiß ich mir genau, 76 hat sich seine erste Partnerin umgebracht oder so. Also auch ganz viel, Dramatik und Tragödie. 75 hat sie sich umgebracht. Also ganz viel, echt auch viel Dunkelheit, viel Leid in seinem Leben. Das ist also nicht nur die Kunst, also hat nicht nur so ein Biedermann irgendwann mal in seinem Atelier seine tiefsten Dinge ausgelebt und ist dann wieder Tee trinken gegangen, sondern der Mann hat das irgendwie, steckte da auch irgendwie wirklich scheinbar drinne in diesen Sachen.
Ja. Ich meine, das ist ja irgendwie so eine Melange aus, ich würde mal sagen, aus Gothic-Elementen, Technik. Irgendwie, es hat was sehr Technik, außerirdisches, sagen wir mal, und Sexualität.
Irgendwie. Total.
Das sind so, das sind die drei Elemente, die ich da irgendwie so sehe.
Ja.
Die eigentlich in ganz vielen seiner Werke in der einen oder anderen Weise immer vorkommen, irgendwie.
Ja.
Also.
Ja, genau. Also Sex, Tod und Geburt spielt auch eine Rolle. Ich weiß gar nicht, ob das in den Bildern, die wir hier jetzt in der Galerie, achso, das muss ich gleich mal sagen, vorfinden. Also Leute, wir schauen uns, wir machen ein kleines Experiment heute im Prinzip.
Genau.
Ihr hört uns dabei zu, wie wir live eine Ausstellung besuchen. Das Schöne ist, dass diese Ausstellung online zu sehen ist. Und ihr könnt euch diese Bilder und die Ausstellung eben auch anschauen. Das findet ihr bei kunstmatrix.com. Wir stellen den Link in die Shownotes. Da könnt ihr draufklicken auf unsere Webseite kubenzerben.de und dann dahin gehen. Das ist also eine virtuelle Ausstellung, wo ihr mit eurem Computer oder dem Smartphone den Ausstellungsraum besuchen könnt und dann die Werke an den Wänden hängend vorfindet. Und dann könnt ihr euch die in aller Ruhe angucken. Im Raum steht übrigens auch die Skulptur eines Aliens, also auch genau. Absolut sehenswert. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Und ja, genau, das kennt ihr auch vielleicht schon, vielleicht von anderen Folgen von uns. Wir haben ja manchmal schon hier auch Online-Ausstellungen gemacht auf unserer Webseite. Genauso ist das hier auch. Das wird ist eine Ausstellung der Galerie HMH oder HMH. Das ist eine Galerie aus Mallorca. Eine mallorquinische Galerie. Mhm. Die haben da mehrere namhafte Künstler und Künstlerinnen, die sie ausstellen, und HR Giga ist einer davon. Hier zeigen sie uns Siebdrucke seiner Werke. Es sind jetzt nicht die originalen Gemälde, sondern Drucke, aber das sieht man online natürlich überhaupt nicht. Ihr steht da vor den Werken von Giga und könnt euch das angucken. Und was der Jay und ich, was wir jetzt machen, ist, wir gehen gleich einfach durch den Ausstellungsraum, gucken uns die einzelnen Bilder an und reden da spontan drüber. Wir haben uns ein minimal kleines bisschen vorbereitet, aber wir lassen die Sachen einfach auf uns wirken.
Genau.
Und mal gucken, was uns da so einfällt. Ich meine, das wird wahrscheinlich ganz schön viel sein, weil das sind ziemlich, haben wir schon gesagt, ziemlich beeindruckende Werke, ja.
Genau, und wir versuchen es natürlich so zu machen, dass man auch wenn man den Podcast nur hört, irgendwie ein bisschen einen Eindruck davon kriegt. Also versuchen dann natürlich auch ein bisschen was zu beschreiben und so. Aber natürlich ist es cool, wenn ihr mit uns in die Ausstellung geht. Mhm. Aber ich meine nur, ne, es ist ein Podcast, also wir versuchen das so gut wir können auditiv rüberzubringen, dass wenn du im Auto sitzt, du nicht die ganze Zeit fluchen musst. Ja, also.
Oder während des Fahrens das Smartphone angucken.
Genau.
Was auch nicht gut ist. Das solltest du nicht tun. Nein.
Das solltest du nicht tun.
Das ist eine ganz schlechte Idee. Also, aber ein bisschen ist es auch so ein Test auf Jay, weil ich hatte ja auch schon mal überlegt, es wäre doch irgendwie auch ganz cool, wenn wir auch sonst so, also offline, echte analoge Ausstellungen besuchen würden.
Ja.
Würde ich echt gerne mal machen mit dir und dann gemeinsam da durch den Raum laufen und gucken, was man da so findet. Zum Beispiel, es führt jetzt zu weit. Ich war neulich in der Ausstellung bei uns im Kunstverein in Marburg und da habe ich so gedacht, okay, da hätte ich gerne mit dir darüber geredet, wenn ich ehrlich bin, weil mich da nochmal sehr deine Meinung interessiert hätte.
Ja,
vielleicht wiederholen wir das mal gucken, wie das hier funktioniert oder wie das hier so
das
läuft. Genau.
So ist zumindest irgendwie eine coole Art. Ich meine, wir wollten das ja eigentlich bei der Documenta machen.
Das stimmt.
Und dann sind uns ja die Mikros abgeschmiert.
Die fucking Mikros, dann, ja, genau.
Dann doch am nächsten Tag aufnehmen
das
mussten.
Stimmt. Stimmt.
Aber Wir probieren immer weiter.
Mal gucken, was
wir machen. Wollen wir loslegen?
Ja, lass mal loslegen. Es ist doch, also ich klicke mich da jetzt mal hin zu dieser Ausstellung. Jo.
Ich mich auch.
Wir haben uns schon vor einem Bild verabredet eben.
Wir treffen uns vor dem Bild Lee 2.
Genau. Zu dem Titel könnte man was sagen, aber lass uns erst
mal. Ja, kannst du was sagen? Ja.
Willst du jetzt schon was wissen oder was?
Nee, ich weiß gar nichts, was der Titel bedeutet.
Lee ist der Name seiner ersten Freundin.
Ah.
Und sozusagen seiner ersten Muse auch.
Ja.
Lee Tobler. Die hat sich 1975 selbst getötet.
Das Leben genommen. Krass.
Aber das Bild hier.
Das ist von 73.
Ist von 73, das heißt, das ist noch vor ihrem Tod entstanden.
Ja, genau. Ja, Goofy, jetzt schauen wir uns das mal an. Da sind, also ich meine, das hat ja schon eben diesen Giga-Stil, den man kennt, ne? So mit diesem, der Hintergrund ist so dieses technisch, ich sag mal, metallisch mit irgendwelchen Rohren und solchen Sachen in dieser typischen Giga-Art, die auch sehr fein gezeichnet sind. Ne? Ich finde bei ihm immer das faszinierend, wie detailreich der gerade so diese Hintergrundsachen macht. Das ist schon stark.
Ja, ich habe heute gehört, dass er ganz viel mit Airbrush gearbeitet hat.
Ah, ja.
Das könnte tatsächlich auch Airbrush sein. Und die darüber geredet haben, haben gesagt, sie fassen es nicht, wie man mit Airbrush so detailliert arbeiten kann.
Ja, das ist schon
aber irre. Er hat, so wie ich das gehört habe, ohne Vorzeichnung direkt auf die Leinwand mit Airbrush
wirklich?
Solche Sachen gemacht.
Wow. Boah, ist ja irre.
Und ich weiß nicht, wie sowas geht. Also es gibt eine Dokumentation, ja. Die heißt der Gerrit, der uns jetzt zuhört gerade, der weiß das, wie die heißt. Dark, oh, leck mich am Arsch. Muss ich suchen. Eine Dokumentation, da kann man ihn auch bei der Arbeit sehen.
Ja.
Dark, Gerrit, du weißt es. Schreib's in die Kommentare. Egal. Dark, whatever. Witzig, ich sehe gerade, dass da eine Hand mit einer Sprühdose ist. Das ist ja auch interessant. Im Bild.
Im Bild?
Ja, im Bild auf der... Also, ja, man muss es, sorry, das geht jetzt gerade kreuz und quer, aber da,
Da
ist so eine knöchige Hand mit so einer Sprühdose, wo ich gerade Airbrush sage.
Ja, ich mach's, genau. So eine, wie so eine Skeletthand, ne?
Ja, genau. Also, du sagtest gerade, der Hintergrund wäre technisch, aber eigentlich ist ja alles Technik, nur dazwischen gibt es. Quasi Lebewesen oder einerseits Schädel, andererseits Körper oder Teile von Körpern oder Mischungen aus menschlichen Körpern und Insektenkörpern oder so. Und es ist nicht ganz klar, eigentlich sind diese Dinger Teile der Maschine. Also, oder?
Ja, genau.
Eigentlich ist alles Maschine an diesem Ding.
Das hat man bei ihm ja relativ oft, ne? Dass so Maschine und Lebewesen und oft eben auch Frauenkörper, dass das ineinander übergeht.
Ja.
Ne? Das habe ich schon oft bei ihm gesehen.
Ja, das stimmt. Er nannte die selber Biomechanoiden.
Biomechanoiden.
Ah, okay. Das war seine seine Vorstellung, also die Verbindung von organischem, natürlichem, kreatürlichem Körper und Maschinen, so, ne?
Ja, das passt auch.
Das siehst du hier überall auf den Bildern. Also
ganz genau.
Überall sind menschliche Körper mit Maschinen verbunden und es ist nicht klar, wo der menschliche Körper aufhört und wo die Maschine anfängt.
Ja, das macht er wirklich oft.
Ja, das ist irgendwie ein durchgehendes Thema bei ihm. Also das.
Definitiv. Und sogar dann bei diesen eher Alien, noch mehr Alien-mäßigen Sachen. Ich finde jetzt, das Bild hat ja noch ein bisschen mehr Gothic irgendwie.
Ach so, ja.
Finde ich. Aber gerade bei diesen bisschen mehr Alien-mäßigen Sachen ist das, finde ich, noch deutlicher.
Ja.
Dieser Übergang von Technik oder Maschine und also Maschinenwesen, was dann oft halt trotzdem weiblich ist oder so. Also hier das finde ich noch sehr gothichaft, obwohl es eben auch diese Technik-Komponente hat. Ja. Und du hast vollkommen recht, das ist natürlich, im Grunde ist das alles Technik. Aber auf den ersten Blick wirkt es noch ein bisschen so, als sei das der Hintergrund. Aber
das
wenn
stimmt,
man genau
ja,
das, guckt,
ich glaube, du hast vollkommen recht. Glaube, das liegt daran, dass eben im Zentrum des Bildes eben dieses Frauengesicht ist.
Genau.
Wahrscheinlich Lee, möglicherweise, oder eben eine Frau. Ja. Und es wirkt so, als wäre die Haut von dem Gesicht oder das Gesicht auf die Maschine so aufgespannt, so, ne?
Genau.
So wirkt das.
Genau.
Und deshalb, das Frauengesicht ist dann der so im Vordergrund, würde man denken, und im Hintergrund, da wo das drauf gespannt ist, das ist die Maschine eben.
Ja.
Und die Frau ist am Hals mit einem Schlauch mit der Maschine im Hintergrund verbunden.
Ja.
So, also die wird da irgendwie, da findet eine Verbindung statt zwischen Frau und Maschine. Und das ist,
ja, genau.
Klar, es gibt da eben natürlich, wir haben ja auch noch Schädel und da kommt natürlich eine Schlange, die durch die Augenhöhlen eines Schädels kriecht und hören heute Kinder zu? Ich weiß gar nicht genau.
Und auch diese ganzen Totenköpfe, ne, die da sozusagen auch irgendwie in dieses Maschinending eingearbeitet sind.
Ja, genau, ne? Genau, die Totenköpfe sind irgendwie auch Maschinenteile.
Ja. Ja, also es ist, ich meine, man fragt sich ja dann manchmal, keine Ahnung, was soll das bedeuten oder so. Ich glaube, die Frage kann man sich, weiß gar nicht, kann man, würdest du dir die bei diesem Bild stellen?
Nee.
Ich mir nicht, nee. Sondern das ist...
Ich finde nicht, dass es die das ist eine Frage ist, die sich aufdrängt, was soll das bedeuten.
Ja.
Die Frage ist eher, was empfinde ich?
Genau.
Will ich mir das angucken? Im Moment will ich das eindeutig, weil mich das vollkommen fasziniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Detailversessenheit, mit der er die Maschine gemalt hat, die Schläuche,
unfassbar.
Die ganzen Metallteile, das ist wirklich wahnsinnig, finde ich.
Das ist wirklich stark.
Also ich bin ähnlich beeindruckt, wie wenn ich die Motorhaube von meinem Auto aufmache.
Und ich bin sogar noch mehr beeindruckt, ehrlich gesagt.
Nee, aber weißt du, so dieses Gefühl von, oh, ich glaube, ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ne?
Ja.
So ungefähr fühle ich mich, wenn ich irgendwelche Motoren betrachte. Und ein bisschen.
Aber weißt du was, wo du das gerade mit Motoren sagst? Die sind heutzutage ja, oder ich sag mal, bei so einem Neuwagen oder so, das ist ja relativ saubere Technik. Und ich finde, bei Giga ist das immer so eine, das hat immer was Schmutziges, immer was nicht heruntergekommenes, aber trotzdem düster, grau, verstaubt.
Ja, stimmt.
Also so, ne, als wäre das quasi, als würde das schon hier 100 Jahre irgendwo stehen.
Ja,
sozusagen,
stimmt.
Dieses,
ja.
Diese stimmt. Maschine, die wir gerade angucken.
Ja, so. Ja, genau.
Ja.
Das sieht aber im Motor, im Automotor nur deshalb so sauber aus, weil die da überall so Plastik drüber machen, damit so Noobs wie wir nicht irgendwie da bloß nichts dran rumdrehen, weißt du? Hier ist das Plastik abgenommen vom Motor. Das heißt, wenn du bei deinem Auto die ganzen Plastikverkleidungen mal abmachen würdest, würde dir auch so eine Frau entgegenstarren.
Ja, das wollte ich gerade fragen, ob ich auch so eine Frau unter der Motorhaube habe. Irgendwie.
Genau. Ja. Also irre, ne? Hier siehst du auch, da gibt es ja diese zwei Wesen neben dem Frauengesicht. Also diese merkwürdigen Körper, diese Mischung aus menschlichen oder tierischem Kadaver und
Insekten irgendwie.
Und der eine ist männlich, dem hängt unten so ein Schlauch raus.
Ja, stimmt.
Und das andere ist offenbar ein weibliches Wesen. Das hat dann wahrscheinlich mehr so eine Art vaginale Vorrichtung.
Öffnung.
Da. Zumindest der Form nach sieht es ein bisschen
aus. Genau. Ja, und das ist, ich meine, das finde ich bei Giga schon auch spannend, weil der tatsächlich eben durch diese, ich meine, das ist jetzt ja auch, also gerade diese beiden Wesen neben diesem dominierenden Frauengesicht, das ist ja wirklich dann Gothic. Ne? Mhm. Das ist sozusagen das, was du in der Gothic-Kunst, ich sag mal, schriftstellerisch Edgar Allan Poe oder so, aber eben auch in der Kunstzeit, so diese Schaffung von neuartigen Wesen, ne, die du quasi jetzt nicht direkt auf dem Schirm hast, sondern die irgendwie wirklich die Fantasie nochmal durch den Wolf gedreht und mal gucken, was dann rauskommt. So. Also erinnert mich vielleicht noch am ehesten an so Dantes Inferno, also quasi an so Kirchenmaler rein von der Apokalypse, wo irgendwelche Dämonen gegen irgendwelche Engel kämpfen und so schreiende Figuren, die ins Höllenfeuer geschmissen werden.
Ja,
so daran,
oder Hieronymus Bosch, weißt du? Hieronymus Bosch, diese krassen Visionen von Dämonen und sowas alles. Stimmt, das finde ich ganz offensichtlich eigentlich, dass es da...
Ja.
Anklänge.
Also das wäre sozusagen die Großmutter irgendwie von davon, oder? Also
Wobei das hier natürlich das Kind davon, das ist hier eben Hieronymus Bosch im Maschinenzeitalter.
Ja, genau. Ja, das meine ich mit Bosch ist die Großmutter.
Ach so, also. So rum, ja, genau.
Ja.
Okay, genau, ja. Genau. Was bedeutet das, will ich jetzt nicht fragen, aber was sagt dir das, wenn Maschine und menschlicher Körper und Merkmale des Todes, aber ja auch Schönheit, ich meine das Frauengesicht ist, auch wenn es hat schöne Züge, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das sind schöne Augen, eine schöne Nase, ein schöner Mund. Also so ein bisschen so stereotyp schön, so finde ich. Aber trotzdem, auch wenn ihr eine Schlange über das Gesicht kriecht und es so aussieht, als würde ihre Haut Blasen schlagen und auf irgendwelche Kühlrippen aufgezogen worden sein, trotzdem hat dieses Gesicht etwas Schönes, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also das ist irgendwie doch echt krass, wie er all diese Themen in einem einzigen Bild zusammenführen kann. Also
ja, das ist irre. Ja, das ist schon irre. Also, wie gesagt, was das bedeutet, da wage ich, also klar, irgendwie Tod und Schönheit und Technik irgendwie, aber ich würde das jetzt gar nicht deuten. Also, ja. Da finde ich dann andere noch ein bisschen, also zumindest klarer irgendwie von den Bildern zu deuten. Also ich würde auch gern mal weitergehen, okay. weil ich mich auch ein bisschen frage, ich hoffe, dass die Leute, dass es denen nicht zu, ich meine, die sehen das ja nicht und wir beschreiben jetzt hier zwar eifrig, ich hoffe, dass es irgendwie, dass wir unsere ZuhörerInnen nicht verlieren quasi.
Ja. Ja, da hast du vollkommen recht. Glaube ich eigentlich nicht. Du hast immer die Angst, dass wir zu langweilig sind.
Genau.
Aber du hast recht, lass mal weitergehen. Das kann ja, ich meine, die Themen wiederholen sich ja, glaube ich, auch.
Ja.
Wo willst du hingehen als nächstes? Ich meine, direkt daneben ist ein Bild, was irgendwie Anklänge auch an Alien hat.
Ja, genau. Das könnten wir uns auch anschauen, wobei ich dann tatsächlich die anderen noch ein bisschen, aber hier ist es natürlich auch total stark, das heißt Hieroglyphics.
Ja, da sind, wahrscheinlich spricht man das Hieroglyphics aus, oder?
Auf Englisch. Ja, bestimmt.
Hieroglyphen, ich meine, Giga war ein Schweizer, der wird auch Deutsch gesprochen haben, also Hieroglyphen ist vielleicht auch richtig in dem Fall.
Was ich hier auch total faszinierend finde, also hier ist diese filigrane Arbeit einfach auch total stark.
Mörder, krass, ne? Ja.
Du hast hier ja im Bild diese kleinen Dinger, ich versuche da gerade ran zu zoomen, das geht, kriege ich gar nicht hin, aber das, wie gesagt, das erinnert mich, weißt du, es gibt doch echt diese Kirchendinger, also wo du auch so super filigrane kleine Figuren irgendwo hast und das ist irgendwie, macht Giga das halt auf Gothic. Ja. Also.
Ich beschreibe das mal ganz kurz. Übrigens steht unten auch tatsächlich Alien auf dem Bild. Man sieht einen ganz unten.
Du hast ja auch ganz klare Motive aus dem Film, also auch das Ei,
das stimmt,
ne? Aus dem das Alien ja auch im Film schlüpft.
Ich beschreibe das mal ganz kurz für unsere Autofahrer.
Ja, genau, mach mal. Innen. Genau.
Ja. Also wir sehen hier einen sehr, sehr langgestreckten menschlichen Körper oder wahrscheinlich menschlich, wobei das natürlich immer nie ganz klar ist. Es ist auch eine Mischung aus menschlichem Körper und Maschine. Und dieser Körper ist, der steht auf den Fußspitzen einerseits, bückt sich aber nach vorne und die Arme, also das heißt die Fingerspitzen berühren schon wieder den Boden. Das heißt, der Körper bildet sowas wie einen Türrahmen, könnte man sagen. Dazwischen aufgebaut ist ein Konstrukt, das so eine dreieckige Form hat mit drei Ebenen. Und man sieht ein ganz merkwürdiges Wesen, so ein Alien-Wesen, unten auf dem Rücken liegen. Aus seiner Brust bricht so ein weiteres Wesen heraus. Also wie man das aus dem ersten Alien-Film kennt, wenn diese Alien-Dinger so aus der Brust der
Menschen Wirte,
ne? Also der Opfer,
der Wirte, genau,
rauskommen. Dann auf der zweiten Ebene findet man wieder zwei weitere solcher merkwürdiger Alien-Wesen und eine Form von Ei, das sich öffnet. Und auf der dritten Ebene darüber auch wieder so eine Art von Ei, wo man reinschauen kann. Das wird so durchleuchtet von einem Licht, was dahinter ist. Und ein irgendwie noch ungeschlüpftes, embryonales Alien-Wesen ist da noch drinne. So. Und genau, wie der Jay schon sagte, das Ganze sieht aus wie ein, ja, fast ein bisschen wie so ein Kirchenraum. Oder man könnte auch denken, wie in so einer Krypta oder so.
Also, genau, ne? Genau.
Hat so Krypta-ähnliche Züge und im Hintergrund gibt es eine Wand. Und diese Wand ist voll mit merkwürdigen hieroglyphischen Zeichen, wo man nicht genau weiß, sind das Schriftzeichen, sehen aber irgendwie auch so ein bisschen aus wie wie Würmer oder so, aber auch ein bisschen wie die russischen Buchstaben, die man sich in der bei Schlecker kaufen kann, die immer so lecker schmecken, wenn man die isst. Also ein bisschen, so sehen die auch ein bisschen aus. Und ja, das ganz so unterst steht tatsächlich auch der Schriftzug Alien am Fuß des Bildes. Das ist ungefähr so. Das kann man sehen, das Ganze in so einer ganz metallischen Farbigkeit. Also es ist ein monochromes Bild. Nicht farbig, aber das hat alles so was Metallisches. So.
Ja, ich meine, das ist, aus welchem Jahr ist das? 78? Also das hat er natürlich sozusagen tatsächlich quasi zu, wahrscheinlich zum Film gemacht.
Das kann echt sein.
Weil das auch wirklich quasi...
Könnte das sogar eine Filmrequisite sein eigentlich? Er hat stellenweise eben ja nicht nur diese Monster entwickelt oder so, sondern er hat ja auch ganz viel so Dekor und so gemalt. Ne? Da steckt ganz viel Kunst von Giga drin in diesem Film. Ich habe sogar gehört heute, dass dann was Scott, der dann Prometheus nochmal gedreht hat, dass der nochmal ganz vieles von den alten Giga-Sachen da nochmal richtig zur Geltung gebracht hat, weil er gesagt hat, man muss das einfach nochmal alles sehen. So.
Ja, es ist auch einfach sensationell. Das ist ein
tierischer Film.
Das ist ja auch, und auch Prometheus ist ein ganz starker Film.
Ja, ich liebe
den.
Ich finde den fantastisch. Ja.
Und auch bei Alien hast du ja sozusagen, wenn sie auf diesen Planeten kommen, ne, dann da hast du ja eben viel von Gigas Kunst quasi, die das ausstattet, die diese Alien-Welt irgendwie, die dem ein Gesicht gibt sozusagen.
Genau.
Zwar alles verfallen und so weiter, ist ja klar, aber und daran erinnert hier auf jeden Fall eine Menge.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass dieses Alien-Ding, was so aus der Brust rausbricht, dass das irgendwie schon auch was hat von einem Penis mit einem Maul?
Nee, warte mal.
Dieses schlauchartige Ding, was du so aus der Brust rausbricht. Weißt du, das ist echt interessant, weil aus der Kunstgeschichte kennt man die Darstellung der Vaginas mit Zähnen zum Beispiel. Also als so eine Art Kastrationsangst, ne? Das wird immer wieder mal von männlichen Künstlern aufgenommen, so, Vorsicht, wenn du da dein Ding reinsteckst, wer weiß, ob du es wiederkriegst, so, ne? Und ich habe aber ehrlich gesagt noch nie einen Penis mit einem Maul gesehen. Fällt mir gerade so auf.
Ja.
Das finde ich ganz interessant.
Ja, total. Ich meine, es ist ja auch, überhaupt ist diese, ist bei Alien der Moment, wenn das Alien quasi aus dem Bauch kommt.
Ja.
Ne? Das hat ja was von der Geburt.
Das stimmt.
Irgendwie.
Ja, das stimmt.
Und zwar in diesem Fall dann eben einer recht blutrünstigen. Aber das ist auch, glaube ich, ganz bewusst so gemacht.
Ja.
Also, ne, das ist ganz bewusst so gemacht.
Klar, also die Anspielung an Sexualität ist nie versteckt. Die ist immer total in your face, ne? Da gibt es überhaupt keine Subtilität oder so. Das ist alles sehr, sehr bam. So.
Ich meine, dieses Bild wirkt auf mich so wie quasi ein Mythos der Alien-Geschichte.
Du hast recht.
So wie quasi, als ob er das gemalt hätte, um zu zeigen, wie diese Monster sich selber sehen oder entstanden sind oder wie auch immer.
Ja, stell dir vor, Jay, wir sind zwei Archäologen, ne? Und wir steigen jetzt in so eine Grabkammer hinab irgendwie oder so, wo also der Alienkönig mumifiziert liegt, ne? Und dann würde man an den Wänden sowas sehen.
Ja, genau.
Übrigens,
genau.
Fremder, genau. So entstehen wir hier.
Ja, genau.
Wir werden in Wirte abgelegt und kommen dann irgendwann da raus. So.
Ja.
Ja, ungefähr so.
Ja, und du hast ja wirklich quasi jedes Motiv, auch dieses, ne, das Alien, das aus dem Ei schlüpft und sich über das Gesicht des Wirtes legt.
Ja, richtig,
auch das,
genau.
Auch das haben wir hier, sehen wir.
Stimmt, hast recht, auf der zweiten Ebene. Ne, da liegt er auf dem Rücken und aus dem Ei kommt dieses Alien-Ding und das sieht aus wie so eine Klaue oder so. Und die Klaue legt sich auf das Gesicht, und das weiß man ja aus dem Film, dass so dann sozusagen das dann in den Körper reinkommt.
in den Körper reinkommt. Im Film oder die ich weiß gar nicht, ob es im Film so genannt wird, aber zumindest in den also die in der Produktion haben sie bei diesen also es gibt ja verschiedene Alienwesen sozusagen, einmal die schlüpfen aus dem Ei und sich aufs Gesicht legen und dann eben das tatsächliche Monster zeugen, was dann aus dem Bauch kommt. Und die Aliens, die über das Gesicht sich legen, nannten die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Hugger.
Hugger, also Umarmer.
Mir fällt jetzt ein, wie es wirklich ist. Die nannten sie Facehugger.
Ach, Facehugger.
So. Facehugger, also Gesicht Umarmer quasi.
Genau. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass am Kopf der Pyramide ein Auge ist.
Oh.
Und dann ist das halt ja auch eine ganz klare Anspielung auf. Siehst du das? Die Freimaurerpyramide und die Pyramide, die auf den Dollarnoten drauf ist und so.
Genau.
Das ist das ist keine echte Pyramide, es ist eigentlich ein bisschen mehr wie so ein Gestell oder so, aber dieses Auge ist halt eine ganz klare Anspielung an.
Und im Grunde sieht es ja auch so ein bisschen so aus, als würde das aus einer Sonne kommen.
Stimmt, da hast oben, recht. Weißt du? Das ist die Mitte des Körpers, der sich da so rüberlegt, genau.
Ja.
Und tatsächlich, das hat so Strahlen, das hat sowas so wie so ein leuchtender Ball mit Strahlen. Stimmt, hat was Sonnenähnliches. Worauf dann natürlich gleich wieder solche festgeschraubten Metallrippen folgen.
Genau.
Ohne geht nicht.
Nee. Das würde mich auch wirklich nochmal interessieren, wie er sozusagen auf diese Kunstform, dieses Metallische und trotzdem Lebendige, wie er darauf kam. Also, ne, weil das ja wirklich so eine, so, du sagst es, ne, die Rippen sind quasi geschraubt. Also das, ohne die Schrauben könnte man noch denken, es sind Rippen.
Ja.
So, aber dann, nee, die sind schon geschraubt. Also es ist ganz klar der Technikbezug da und trotzdem hat es was Skeletthaftes. So, also und das würde mich mal wirklich interessieren, weil sich das schon auch ein Stück durch seinen, also als Thema durch seine Arbeit zieht, was er damit verbunden hat, sozusagen mit dieser.
Naja, also ich meine, ich glaube, es sind sich, glaube ich, alle einig, dass das Thema Angst, Furcht, Horror einfach immer wieder in allen Bildern eine Rolle spielt. So.
Ja, genau.
Und ich meine, der Gedanke, finde ich, ist schon naheliegend, dass man eben die, jetzt in unserer Zeit, in der die Maschinen immer wichtiger werden, auch in die Medizin Einzug halten, in unsere Körper, in unseren Körpern sich wiederfindet. Ich meine, wir beiden sind bald so alt, dass wir auch irgendwelche Metallersatzteile oder so eingebaut kriegen, weißt du?
Ja, genau.
Das ist schon irgendwie komisch, also es ist auch mittlerweile, es ist schon Realität. Das hier ist zwar sehr horrormäßig dargestellt, aber die Verbindung von Mensch und Maschine ist bereits ja Realität.
Genau.
Und man kann das auch beunruhigend finden.
Ja, ja. Genau.
Finde das nicht so abwegig zu sagen, eigentlich ist es auch echt komisch oder beunruhigend, dass Mensch und Maschine so zusammenwachsen. Und jetzt sind wir im Internetzeitalter und im IT-Zeitalter und im AI-Zeitalter und so.
Ja.
Und gerade reden wir ganz viel über Chat-GPT, über künstliche Intelligenz und über die Frage, übernehmen die bald alle unsere Aufgaben und so. Das heißt, die Verbindung von Menschsein und Maschine sein, die wird enger. Und ich glaube, das thematisiert das hier irgendwie.
Ja, definitiv.
Und auf der anderen Seite ist dieses Alien, das Bild, was wir jetzt so angucken, das ist so urwüchsig, das ist sowas von anachronistisch, anarchisch, das ist alles so das geballte, tödliche Leben, finde ich, ne?
Ja.
Ich kommt mir wie das Gegenteil vor. Ich weiß
aber
es
wie
nicht.
Gesagt, also es hat, finde ich, auch was von einer religiösen Malerei.
Das stimmt.
Ne? Ja. Also so, irgendwie so, als ob er den, also jetzt auf der Subebene irgendwie die Technisierung des Lebens als quasi als Religion auffasst, so, irgendwie und thematisiert in seiner also in seiner Malerei, weil das also das hat schon, das ist nicht nur Gothic, das ist es definitiv, und es ist nicht nur irgendwie Technik außerirdisch irgendwie so, das ist es auch. Aber das hat auch was Religiöses, dieses Bild. Also von, finde ich, das ist
Ja, total. Ja, das stimmt. Wobei er, möglicherweise ist die Religion sowas wie so ein Bezugssystem, wie so eine in sich vollkommen geschlossene Welt. Also es muss ja nicht bedeuten, zum Beispiel, dass er Religion an und für sich gut findet oder so. Ja. Er kann ja Religion auch total beunruhigend finden.
Ja. Genau.
Ich weiß, dass er sich auch für das Okkulte interessiert hat und dass er auch okkulte Symbole und sowas in seine Kunst mit einbezogen hat. Aber das hier könnte auch irgendeine, also wenn das jetzt nicht gerade Aliens wären oder so oder Hieroglyphen, könnte das auch irgendeine mittelalterliche Kirche sein, irgendwo in Europa.
Genau.
Du steigst da in die Krypta runter und denkst, ach du Scheiße, klar, stimmt, Mittelalter, naja, da waren die halt so, irgendwie ja, so, genau. Weißt du, so diese, was man dann halt so denkt, um sich sofort wieder zu distanzieren. Ja. Das hat dieselbe Intensität irgendwie, die Begegnung mit einer irgendwie mittlerweile für uns vollkommen fremden Welt, so das.
Genau, und daran erinnert mich das auch, ne? Deswegen glaube ich, wirkt das auf mich irgendwie auch religiös.
Ja, ist Bild. Es, bin ich auch also. Der festen Überzeugung, dass das, ja, das ist irgendwie. Fremdartig religiös.
Ja, total.
Aber eben nicht so, es gibt ja auch so religiöse Kunst, die, wo man so denkt, ach ja, ach wie schön, ne?
Ja, genau. So, so halt nicht.
Nee, so halt einfach nicht, genau.
So halt nicht. Ja, wollen wir mal weitergehen?
Ja.
Würde gerne zu der langen Wand gehen, weißt du, wo viele Bilder nebeneinander sind.
Hallo, hier ist Goofy. Ich wollte mich nur ganz kurz zwischendurch mit einer kleinen Sache melden. Erstens, vielen Dank, dass du uns hörst. Das macht uns total glücklich, dass du dich hier reingeklickt hast, dass du uns zuhörst und dass wir dich begleiten können, während du irgendwas Schönes oder Nützliches oder Nerviges machst. Keine Ahnung, was du gerade machst. Aber dass du uns zuhörst, das finden wir total toll. Vielen Dank dafür. Und zweitens, vielleicht möchtest du uns ja ein kleines bisschen helfen, bekannter zu werden und eine größere Reichweite zu bekommen. Das könntest du tun, indem du diesen Podcast abonnierst mit irgendeiner App, mit der du diesen Podcast hörst. Das würde uns total helfen. Und außerdem könntest du eine Folge, die dir gefällt, zum Beispiel diese hier, die du gerade hörst, auf den Social Media teilen, da wo du halt unterwegs bist. Du kannst darauf hinweisen und sagen, hey, hört euch das mal an, das ist cool. Das wäre super und dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank für deine Mithilfe und jetzt geht's wieder weiter mit dem Thema.
Warte mal. Ja, genau.
Das sind schön viele Kopulationsbilder hier.
Aber richtig, ey. Das ist, also das finde ich jetzt nämlich wirklich, wirklich in stark. Die heißen alle Erotomechanics und dann mit einer Nummer dran aus dem Jahr 1979 ist das erste. Und da sieht man einen Körper, also du siehst den Unterteil eines Körpers, wohl eines weiblichen, aber es ist ja irgendwie, das ist nicht ganz klar, ist das ein menschlicher Körper, ist das ein Roboterkörper, ist das, du siehst auch nur den, also du kannst quasi zwischen die Beine gucken und da ist
du bist beim ersten, ne? Erotomechanics Nummer 1, ne?
Genau, und da ist eine, da ist eine vaginale Öffnung, möchte ich mal so sagen, und da steckt was drin, irgendwie, also so wie so ein Penis, aber es ist irgendwie was Technisches. Irgendwie. Und es ist saugut gezeichnet, aber irgendwie auch pervers.
Ja.
Also ich weiß auch nicht, das ist, ich habe das heute Nachmittag schon angeguckt und gedacht, ups, hatte mal kurz einen roten Kopf und dann habe ich aber gedacht, boah, es ist aber auch saugut. Krass und saustark gezeichnet. Also es ist jetzt nichts, es hat nichts erotisch Schönes, aber es ist ganz Und es ist jetzt auch nicht einfach nur plumpe Pornografie, aber es hat was Pornografisches, aber eben auf diese Giga-Art. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also ich weiß nicht, ob meine stammelnde Beschreibung ausreicht, um das Bild überhaupt für die HörerInnen im Kopf irgendwie aufleuchten zu lassen.
Also. Aber es ist ganz offensichtlich der Geschlechtsakt. Ja. Ne? Nur eben als Maschinen. Genau. Also genau, es ist ganz offensichtlich, dass das ein Penisschaft sein müsste. Ja. Sieht aber auch ein bisschen aus wie ein Zapfhahn. So.
Oder wie ein Staubsauger oder sowas.
Ja, genau. Ja. Und der Körper der Frau ist halt auch ganz offensichtlich, also Rumpf, Beine gespreizt, vaginale Öffnung. Und dann aber eben wahnsinnig detailliert wie eine Maschine, wie eine Maschine gemalt. Mit also, gar nicht Fleisch und Blut, also, sondern
sehr technisch,
Verstrebungen,
ne?
Verstrebungen, genau, Bolzen, Nieten, merkwürdige Materialien, also ja, total krass. Also der Sexakt als was rein Maschinelles, so würde ich das verstehen.
Ja.
Inspiriert hat ihn seine erste Frau Mia Bonzanigo, mit der er auch nur 1,5 Jahre verheiratet gewesen ist. Die war sozusagen, habe ich gelesen, die Inspiration für diese ganze Reihe Erotomechanics.
Ach ja, das ist ja ein Ding, echt?
Ja.
Das ist ja spannend. Aber
jetzt könnte man sich überlegen, was das wohl für eine Form von Beziehung gewesen ist, die beiden geführt haben. Vielleicht war die rein geschlechtlich sozusagen. Das,
ja, keine
so, Ahnung. So, das wäre jetzt so eine ganz hanebüchene Deutung, aber eben, ja, so eine reine Sexbeziehung vielleicht.
Hm. Würdest du dir so ein Bild ins Wohnzimmer hängen?
Nö, ins Wohnzimmer nicht.
Nee, ich mir auch nicht, obwohl es nee. Sau stark ist. Also ich meine, es ist echt beeindruckende Kunst, finde ich.
Ja, aber das fand ich ja ganz cool, was der Rainer uns in dem Gespräch mit ihm erzählt hat. Er hat ja auch gesagt, ja, meine Bilder sind nicht dafür da, dass man die irgendwie ins Wohnzimmer hängt. Dafür sind die viel zu intensiv. Ja. Und ich meine, der hat jetzt keinen Sexakt gemalt, der malt genau. mehr ziemlich beeindruckende Porträts. Aber Rainer hat ja auch gesagt, ich mache Ausstellungen und eine Ausstellung ist dann sowas wie ein Konzert, das ist ein Event. Da kann man sich die Bilder angucken, aber jeden Tag will man die natürlich nicht sehen.
Ja,
das
genau.
gilt für diese, wobei das für Giga gilt das nicht. Der hatte sein ganzes Haus total voll gerammelt mit seiner eigenen Kunst. Also
wirklich?
Der hat in diesen Bildern gelebt, mit all dem Horror, und der hat sogar eine kleine Geisterbahn hinten in seinem Garten gehabt, die hat er gebaut. Ja, da ist er manchmal mitgefahren. Der hat sein ganzes Haus voll gehabt mit seiner eigenen Kunst, mit Skulpturen, Gemälden, Zeichnungen und so weiter und so fort. Ja, das heißt, der hatte das definitiv sowas bei sich hängen.
Ja.
Ich würde es jetzt nicht so gerne haben, nee.
Ja, also zumindest irgendwie eben in einem Proberaum oder so, weißt du, in so einem Probekeller. Da,
hey, das wäre was anderes.
Ja. Da könnte man sowas aufhängen, aber
ja,
aber
so auch als eine Form von Inspiration halt, ne?
Ja, genau.
Nee, ohne Scheiß jetzt. Also, was ich ja wirklich, wirklich bewundernswert finde an Künstlern wie zum Beispiel Giga, ist die absolute Rückhaltlosigkeit,
ja,
mit der der Typ arbeitet. Fast schon Brutalität, das bewundere ich total, weil ich das selber nicht habe. Dieses, ich mache hier meinen Scheiß, das ist mir doch egal, was ihr darüber sagt, mäßige. Und dieses absolut keine Kompromisse machen, ne?
Ja,
ja, kompromisslos, genau. Das finde ich sehr bewundernswert.
Ja, es ist schon stark.
Davon hätte ich gerne mehr. Und ich könnte mir das als Inspiration in einem Bandproberaum, ja, natürlich, könnte ich mir das gut vorstellen.
Genau.
Müsste die richtige Musik sein. Jetzt kein Romantic Pop oder so.
Nee, da würde es nicht so gut reinpassen. Nee. Da bräuchtest du dann mehr das Blumenfeld irgendwie. Ja. Aber in so einem oder in einem Rockschuppen oder so, da könnte man sowas schon hängen haben. Mhm. Ne? In einem Rock oder in einem Punkschuppen oder irgendwie sowas. Also wo die Musik eben dann auch dazu passt irgendwie.
Genau. Ich finde auch dieses andere Bild, was so ähnlich ist, das wäre Erotomechanic Nummer 3.
Das ja, mit dem, mit diesem gigantischen Po, ne?
Ja, das ist also offensichtlich ist auch, ein Gesäß, was ja aber auch ein bisschen so aussieht wie diese Gasmeiler oder so, die manchmal in der Gegend rumstehen. Das ist genau so ein bisschen so ein riesiges, rundes, aber ein schön rundes Ding. Man sieht den Anus, es ist noch offensichtlicher, dass es sich hier ja um Geschlechtsakt handelt.
Aber völlig, also ja, ja, das ist nun wirklich Porno.
Ich würde auch sagen, dass es pornografisch ist, ja,
ja,
stimmt.
Und,
aber
und,
es beeindruckt mich trotzdem.
Da ist auch der, ja, ich weiß, es ist ein fantastisches Bild, ich meine, auch der Penis, der sozusagen dann eben in der Vagina auch hier steckt, der hat, der ist auch nicht ganz so technisch wie
stimmt
auf dem anderen.
Das stimmt.
Hat zwar auch alles irgendwie ein bisschen was von einer anderen Welt, aber es ist noch sehr menschlich nachfassbar irgendwie.
Ja, stimmt, es wirkt fleischlicher sozusagen, ne?
Ja.
Organischer wirkt es.
Ja, 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 genau, organischer. Fast so wie, keine Ahnung, wie versteinert, weißt du? Ein versteinerter Geschlechtsakt irgendwie
ja
so.
Ja, stimmt. Stimmt.
Aber das ist auch ein, also ich meine, das ist sagenhaft. Also ich fand, wie gesagt, und der Witz ist, die Art, wie er zeichnet, da, also da hast du zwar, das ist zwar Porno, aber es hat überhaupt nichts Geilmachendes.
Ja, das stimmt, hast recht.
Also und es hat auch nichts Schönes im Sinne von, oh, erotisch.
Ja.
Nee, das ist irgendwas anderes. Das ist irgendwie.
Nee, stimmt. Es legt anders den Schwerpunkt auf den Akt selbst, ohne dass es irgendwie, dass es so irgendwie erotische Obertöne hätte oder sowas. So. Das ist, stimmt, das ist interessant. Es ist keine erotische Kunst. Es ist sexuelle Kunst vielleicht. Keine Ahnung, oder?
Ja, aber wie gesagt, die, ich meine, also es ist auch, aber auch nicht so, dass du, keine Ahnung, ich denke dran, irgendwie, keine Ahnung, so als 12-Jähriger oder so, da gab es ja, gut, da hat man ja sexuelle Bilder noch nicht so zur Hand gehabt, wie jetzt heute im Internet oder so, ne? Und da können ja für so einen 12-, 13-jährigen Jungen, ich entsinne mich, keine Ahnung, irgendwie so zwei Hügel quasi oder Sand so mit zwei Sandförmchen gemachte Wölbungen haben dann einen an Brüste erinnert.
Ja.
Und das fand man schön.
Mhm.
So, das war sozusagen in der ausgehenden Kindheit in die Jugend übergehend das, wo man dann gesagt hat, oh ja, Titten, geil, so. Aber davon hat Giga eben nichts. Also weißt du, was ich meine? Das ist, das hat nichts, wo irgendjemand sagen würde, oh ja, geil.
Ja,
sondern es ist, obwohl es so dermaßen in your face der Geschlechtsakt ist, also das ist schon faszinierend. Und es ist trotzdem auch nicht, aber es ist auch nicht abstoßend. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also
nee, ist, aber dann ist das eben auch nicht das Thema. Also dann ist halt Geilheit nicht das Thema. Sexualität ist das Thema. Und das ist ja eben nicht dasselbe.
Ja.
So also ich finde das schon schlüssig, das habe ich mir auch nicht ausgedacht, das habe ich auch in diesem Podcast gehört, den ich da gehört habe. Also die Themen Sexualität, Geburt und Tod, die kehren immer wieder. Die kreist sich das Ganze. Plus die Maschinisierung des Lebens sozusagen, die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Und eigentlich dann eben nicht die Lust, die das verursacht, sondern eigentlich eher der Horror, den das verursacht, ne?
Ja, genau. Also
ich bin gerade schon weitergegangen zu Erotomechanic Nummer 7. Das sind diese zwei Gestalten, die sich so einander gegenüber sind. Das sind so zwei so robotermäßige, wie nennt er das? Biomechanoide Wesen. Ein männliches und ein weibliches Wesen. Wobei, nee, es könnten beides sein, im Prinzip, eigentlich. Wenn ich mir die gerade so anschaue.
Ja, das ist natürlich auch ganz faszinierend.
Mega faszinierend. Also die sind auch wieder zwei Gestalten, die eigentlich Teil einer Maschine sind, ne?
Genau. Und Und irgendwie sind das schon menschliche Körper, aber die sind alle mit so Schläuchen verbunden. Und du hast dann da Nacktheit und ja, das ist schon...
Sofern man davon Nacktheit sprechen kann. Ja. Also die sind halt so nackt, wie Maschinen nackt sind. Oder so wenig angezogen, wie Maschinen eben nicht, ja, in der Regel nicht angezogen sind. Nur unsere, ja, Automotoren, die sind sehr angezogen mittlerweile.
Ja, genau.
Da traut man uns die Nacktheit nicht mehr zu.
Na gut, aber das sind ja schon quasi nackte Körper, ne?
Ja, das stimmt.
Die halt über Schläuche miteinander verbunden sind und quasi von den Brüsten gehen so Schläuche ab.
Es scheinen beides weibliche Körper zu sein.
Ja, das sind beides weibliche Körper, ja.
Die haben aber eben, weil sie eben diese vielen Schläuche haben, die überall irgendwo reingehen und wieder rauskommen, haben die auch sowas Ähnliches wie Penisse.
Ja.
Das heißt, beide sind so ein bisschen hybride Gestalten vielleicht, aber ja, doch, aber sie wirken von der ganzen Physiognomie und so eher wie weibliche Körper, das stimmt. Ja.
Aber das sieht jetzt noch am ehesten so aus, wie wenn man die Motorhaube aufklappen würde und das Plastik wegmachen würde. Und dann gibt's hier dann sitzen da so zwei Frauen drin, die den ganzen Kram anschmeißen.
Ja.
Und da gibt's ja auch so Dampf quasi, weißt du?
Ja, stimmt, oben, ja, genau. Schießt so Dampf raus, ja. Genau.
Schießt Dampf raus und so. Also das erinnert mich noch am ehesten an deine Vorstellung vom Automotor irgendwie.
Ja,
irre. Ja, ich, das Problem ist, das ist kein Problem, aber man kann das so beschreiben und den Eindruck wiedergeben, den das auf einen hat. Hm. Und man kann die Intensität, muss man einfach loben und würdigen, weil das unfassbar intensiv gezeichnet ist. Wie gesagt, das sieht manchmal eher wie ein Foto aus, finde ich, weißt du? Also es ist so stark gemalt, aber es ist irgendwie so ein bisschen schwierig zu sagen, ja, und dieses Bild führt mich zu diesem Gedanken, weißt du? Und jetzt, und dann philosophiert man irgendwie, das fällt mir super schwer.
Ja.
Das ist so eine Gewalt, die auf mich wirkt und die mich in den Bann zieht und ich schaue das an und sage, wow, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schön oder schrecklich finde, aber es ist auf jeden Fall beeindruckend. Und dann weiß ich schon nicht mehr, was ich sagen soll.
Ja, weißt du, weil das eigentlich wie Traumsequenzen sind.
Oh ja. Das ist.
Das habe ich auch gelernt heute, dass er ein Traumtagebuch geführt hat und dass er das sozusagen als Material benutzt hat.
Ja.
Er hat ziemlich wild geträumt. Er hat auch schon als Kind früh merkwürdige Ängste entwickelt und die, glaube ich, sein ganzes Leben über behalten. Und er hat ganz viele Motive, die er geträumt hat, aufgegriffen und die in Bildern verarbeitet. Das heißt, er hat auch tatsächlich einfach gemacht, was ihm so in den Sinn gekommen ist. Er hat nicht irgendwie darüber nachgedacht, was für ein Bild könnte ich jetzt mal machen, das den Leuten irgendwie weiterhilft oder was wichtig, eine Botschaft in die Welt hinaus sendet. Das hat ihn nicht interessiert. Er hat einfach an seinen eigenen Ängsten gearbeitet, sozusagen.
Ja, es wirkt so ein bisschen so, wie die eigenen Ängste quasi bannen, indem man sie abbildet irgendwie.
Ja, genau. Das könnte wirklich sein. Ja.
So wirkt das ein bisschen.
Ja. Und ich finde, dann sind wir ein bisschen mit unseren eigenen Träumen oder Albträumen konfrontiert.
Ja.
Das ist ja dann das Interessante, finde ich. Wenn ein Künstler sagt, guck mal, so stelle ich mir manche Sachen vor, dann kannst du entweder sagen, na, das ist interessant. Oder man könnte sagen, ja, wie geht's denn mir? Wie geht's mir denn damit, wenn ich mir das angucke? Es ist schon, ich finde es schon auch beklemmend. Also es ist
ja total
absolut faszinierend, aber es ist halt schon auch beklemmend. Es ist zum Beispiel eben hier, der Mensch als Teil einer Maschine ist ja auch ein Mensch, der aus diesem Konstrukt nicht wieder rauskommt. Das ist ja irgendwie Teil der ganzen Sache.
Ja, ja, genau.
Total beengt. Also
völlig gefangen.
Völlig gefangen. Wir sind ja richtig eingebaut hier in diesem Motor.
Eingebaut, ne? Und verschnürt quasi mit diesen Schläuchen.
Ja.
Das ist quasi, da gibt es kein Entkommen.
Ja. Genau, es gibt kein Entkommen. Die sind Teil der Maschine, die Maschine muss funktionieren, es dampft und zischt und keine Ahnung, was es alles macht. Und die Menschen sind einfach Maschinenteile, die dazugehören. Das heißt, die kommen da nicht raus, ne?
Ja.
Ja, wenn man sich das Leben so vorstellt, ist es kein sehr schöner Gedanke.
Nee. Nee, nee, also das ist schon, das sind schon Horrorvisionen quasi. Ja. Und meine, die müssen wir jetzt nicht noch alle erklären, aber auch die beiden Bilder daneben, das ist im Grunde auch, das eine ist irgendwie klar, oral, aber auch wieder also Sex mit einer Maschine, Oralsex mit einer Maschine, so sieht das aus. Und das andere ist auch wieder Geschlechtsverkehr. Also das ist schon unfassbar, aber immer in diesem eigentümlichen Giga-Style, wo du manchmal erst zweimal hingucken musst, um das dann tatsächlich auch zu deuten, sozusagen.
Stimmt, ne? Stimmt. Ich habe das Gesicht bei dem Oral-Sex-Bild gar nicht erkannt am Anfang.
Ja.
Stimmt.
Ja, genau. Ah, ja, klar. Das meine ich. Du erst beim zweiten Mal, aber dann siehst du es sehr deutlich, finde ich.
Genau, ne? Stimmt. Ja, stimmt.
Also, das ist schon. Ja, das ist schon stark. Ich weiß nicht, gehen wir noch weiter, mal was anderes noch angucken oder reicht uns das? Also
ich würde, wir können gleich aufhören, aber ich hätte noch Bock, mir ein bisschen das Alien anzugucken.
Ja, oh ja, das ist gut.
Weil das finde ich einfach fantastisch. Dieses Wesen, das sieht man ja ganz selten so, das kann man sich ja ganz selten so in Ruhe angucken, wenn man die Filme anguckt. Ne?
Und das ist eine Skulptur, ne?
Ja, es ist eine Skulptur. Ja.
Auch abgebildet ist. Und die ist.
Kann man übrigens kaufen. Ich wollte nur sagen, es steht leider nicht dabei, wie teuer sie ist, aber ich schätze mal, billig ist sie nicht.
Nee. Aber eben dieses Bild mit diesen beiden Frauenkörper im Automotor, sag ich mal, das kostet 6.000 Euro.
Ah, das stand dabei.
Ja, es stand dabei. Nur mal, falls jemand Lust hat, sich das ins Wohnzimmer zu hängen.
Okay, die Alien-Skulptur ist 150 mal 220 mal 78 Zentimeter groß.
Wow.
Also die 2,20 Meter, also das ist ein ziemliches Ding. Da muss man schon ein großes Wohnzimmer haben.
Wenn da muss man ein richtig großes Wohnzimmer haben. Ja.
Wenn du das kaufen willst, solltest du allerdings bereit sein, das dem Giga-Museum in der Schweiz immer wieder mal auszuleihen für Ausstellungen. Das ist schon nötig dafür, ja. Also.
Aber es ist auch total filigran gearbeitet. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, als Alien-Film, also jetzt nicht in der Größe und so, aber irgendwie so eine kleine Skulptur, also das fände ich ja schon Bombe, ey.
Ja.
Also das
mega.
Das ist. Und auch bei diesem Alien hast du die Verbindung, ne? Das ist ja eigentlich ein organisches Wesen, so, aber auch hier gibt es Schläuche. Weißt du?
Hast recht. Stimmt.
Also es ist ja eigentlich ein Organismus.
Hast recht.
Aber auch hier gibt es Schläuche. Und so.
Hast das recht. Ist schon, auch schon wieder so eine Verbindung aus organischem Körper und Maschine. Ja,
und Maschine, ne?
Was sagt das über die Vorstellung von Leben, ne? Das frage ich mir. Es ist ein bisschen bedrückend. Ich habe ja eine ganz andere Vorstellung von Leben als das so. Also manchmal komme ich mir dabei fast ein bisschen naiv vor, so positiv. Ich gucke mir gerade noch ein bisschen andere Bilder an. Hier im anderen Raum hängen auch noch irgendwie krasse Sachen.
Ja.
Aber ich so positiv, Blümchen, Wald. Das hier ist irgendwie so darker Shit. Das ist ja, einerseits bewundere ich das und andererseits freue ich mich, wenn wir dann gleich auch wieder aufhören.
Ja. Naja, ich meine, also was ich, wie gesagt, schon irgendwie stark finde, du hast ja sozusagen, also wie gesagt, wenn ich an diese Gothic-Kunst denke, ne, das eben, die drücken ja auch eben Ängste aus. Sozusagen dann eben, da sind das eher so klassischere Monster irgendwie, ne, habe ich so in Erinnerung. Aber das sind auch meistens so albtraumhafte Figuren, die du so Bosch und sowas hast, ne? Und bei Giga finde ich das eben so faszinierend. Das ist halt quasi in die Gegenwart oder sogar in die Zukunft projiziert, sozusagen.
Ja.
Diese Ängste in 300 Jahren. So, weißt du, so wirkt das für mich, als ob der quasi die Ängste der Menschen im 23. Jahrhundert aufgemalt hat.
Ja.
So.
Und aber sind wir da nicht schon? Ist das nicht doch irgendwie auch eine Realität, also unsere Realität, die Giga gemalt hat? Siehst du es nicht so?
Ja, ich würde irgendwie. Also ich würde irgendwie denken, wir haben ja schon noch Körperlichkeit, so, also diese totale Melange aus Maschine und Körper und Sexualität, also als Angst, ja, aber ich finde für mein Gefühl ist es schon noch mehr Science Fiction. Also weißt du, so schlimm ist es noch nicht. Und selbst in meinen kühnsten Albträumen würde ich das nicht so sehen, glaube ich.
Aber für ihn selbst muss es schon so gewesen sein.
Ja, genau. Für ihn selbst muss es so
also seine, gewesen sein. Seine erste Partnerin Lee hat im Krankenhaus gelegen, war schwer krank und er hat zu ihr gesagt, du musst jetzt bald wieder gesund werden. Ich kann nicht arbeiten, wenn du hier immer nur im Krankenhaus liegst. Und wenn ich nicht arbeite, werde ich verrückt.
Ja.
Und ich muss arbeiten, sonst werde ich verrückt. Ne? Also das, was er gearbeitet hat, muss für ihn irgendwie ganz da gewesen sein. So. Also ja, gut, wir sagen, ja, das ist vielleicht eine ganz fürchterliche Steampunk-Zukunftsversion, keine Ahnung. Hoffentlich kommt das nie so weit. Aber für ihn muss das sehr präsent gewesen sein.
Ja, genau. Also also von daher hast du natürlich völlig recht. Das hat ja damit einen Widerhall aus der Zeit, in der es entstanden ist. Aber trotzdem wirkt es auf mich wie die Albträume in ein paar hundert Jahren. Aber gut, das ist dann auch vielleicht, bin ich da auch.
Aber
nur
was für eine krasse Zukunft. Ich meine, wenn du, also hoffen wir mal nicht, dass es so weit kommt. Also.
Ja, das ist richtig. Ja, ich meine, gut, das ist natürlich auch eine Science-Fiction-Film geprägte Albtraum-Vision sozusagen. Ja. Ne? Ja. Klar. Ja. Also, ja. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich hoffe, man kann das irgendwie nachvollziehen, wenn wir so darüber reden. Das würde mich auch sehr interessieren, was unsere HörerInnen da so empfunden haben.
Ja, genau. Schreibt uns das mal in die Kommentare, ob das ein Format ist, was wir öfter mal ausprobieren können, dass wir uns einfach so ungeskriptet über Kunst unterhalten, die wir gerade in dem Augenblick sehen, wo wir sie betrachten. Ist das anstrengend, uns dabei zuzuhören, oder fandet ihr das eigentlich ganz interessant und unterhaltsam? Ist ja hier eine Spaßveranstaltung, soll ja Spaß machen, ist wichtig. Wenn es keinen Spaß macht, brauchen wir es in Zukunft auch nicht mehr machen. Aber mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Es wäre komisch, wenn man jetzt von einer Ausstellung von Giga rausgeht und nicht ratlos und leicht erschüttert wäre, glaube ich.
Ja. Genau.
Ich glaube, das ist angemessen.
Ja.
Ja.
Aber ja, und es ist auf jeden Fall total originell. Also ich weiß nicht, kennst du noch andere Künstler, die in dieser Art arbeiten und malen?
Ich persönlich nicht, nee. Ich weiß und kann es mir gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die ihn sozusagen als Vorbild genommen haben und da entsprechend das weiter oder versucht haben, weiterzuführen oder so. Ja. Aber
es ist auch, ne, ich meine, das muss man einfach nur auch nochmal sagen. Das ist eine echte Leistung, finde ich. Die Fantasie, zu haben, so etwas Neues in dieser Art und Weise zu kreieren. Ja, er bezieht sich schon auf Motive, die man zum Teil eben kennt, Kirchenmalerei, also so Kryptas und so, ja, da gibt's Zitate. Und trotzdem ist es schon sehr, sehr originell und einzigartig erstmal so, ne? Also da gibt es wenig, wo du sagen würdest, ah ja klar, der kopiert das und das oder so. Also zumindest nicht nach meinem Wissen. Und das ist schon.
Also es gibt Vorbilder von ihm, das habe ich heute ja auch alles gelernt. Zum Beispiel der, ich glaube, österreichische Maler Ernst Fuchs hat ein bisschen ähnliche Bilder gemacht, stimmt. Also die sozusagen ästhetisch eine gewisse Ähnlichkeit gehabt haben. Mhm. Es gab noch weitere Beispiele, die ich leider vergessen habe. Also er kommt nicht vollkommen aus dem Nichts, H.R. Giger, aber die Art, wie er das dann eben weitergeführt hat und selbst interpretierte, das ist ziemlich einzigartig. Also das gibt es. Hat es vorher, glaube ich, nicht gegeben in dieser Art. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wenn man jetzt irgendwie kunsthistorisch, da müsste man mal die JPEG fragen, die wüsste das als Kunsthistorikerin. Aber es gibt bestimmt im 19. Jahrhundert Maler und Zeichner und wie heißen die, so Grafiker, die in einer ähnlichen Ästhetik gearbeitet haben. Aber diese Art von Sexualität, Maschine, menschlicher Körper und so, das ist, glaube ich, in dieser Thematik, auch so brachial ist es, glaube ich, vorher nicht da gewesen. Glaube ich nicht.
Na, und ich finde, ich kann mir gut vorstellen, dass eine Menge Leute sagen, das ist ja furchtbar. So, ne? Weil
es ist ja auch furchtbar.
Ja, genau, es ist auch furchtbar. Ja. Aber ich finde, was man nicht anders kann als würdigen, ist zu sagen, wow, da hat jemand auch eine eigene Welt kreiert und geschaffen. Und das in einer Filigranität und in einer Ästhetik, die sich wirklich, wo man schon noch suchen muss, um sowas wieder zu finden. Also ganz egal, ob es nun einem gefällt oder nicht, will ich sagen, das ist ein ganz großer Künstler.
Ja, genau. Und was ich einfach total vorbildlich finde, ist die Radikalität. Vielleicht ist es auch fast eine Notwendigkeit. Also wenn man sich ein ganz bisschen mit seinem Leben beschäftigt, merkt man, finde ich, auch irgendwie, das musste raus quasi, ne? Also diese Rückhaltlosigkeit, die war vielleicht auch einfach Notwehr. Vielleicht ging das überhaupt gar nicht anders. Aber ich hab da trotzdem einen großen Respekt davor. Diese Unbedingtheit, mit der jemand seine Sache verfolgt und dann auch sagt, ob ihr das jetzt gut findet oder nicht, ist mir doch scheißegal. Ich mache hier meinen Scheiß. Also das finde ich ziemlich toll. Ja,
das gefällt mir. Das ist echt cool. Das ist echt stark. Jo, also ich würde jetzt sagen, das soll mal reichen, oder?
Das soll mal reichen. Am besten, ihr guckt euch mal die Bilder selber an, wenn ihr in der Lage seid, sehr finstere und auch mal sexuell explizite Bilder euch anzuschauen, dann solltet ihr euch das, glaube ich, mal angucken. Das ist schon sehr sehenswert.
Definitiv. Und wenn ihr euch für Kunst interessiert, wovon ich ausgehe, wenn ihr unseren Podcast hört, dann ist das auf jeden Fall mal ein Blick wert. Selbst wenn man danach sagt, es ist nichts für mich, aber es ist wirklich originell.
Ja. Und überhaupt, vielleicht mal so ganz generell der Tipp, wir haben diese Ausstellung ja bei kunstmatrix.com entdeckt. Da kann man sich mal ein bisschen durchklicken, weil da sind viele, viele sehr, sehr schöne, sehr unterschiedliche Ausstellungen. Stellenweise von Künstlerinnen und Künstlern, die man nicht so kennt. Stellenweise auch wirklich von namhaften Galerien, die da ihre Sachen zeigen. Also da, wenn man sich gerne mal Kunst angucken will, das ist ein guter Ort, um da mal vorbeizugucken.
Genau.
Ja.
Dann.
Und was sagen wir H.R. Giger, wenn er kommt?
Nicht heute.
Nicht heute.
Nicht heute.
Nicht heute. Hans Ruedi.
Wir wollen nicht in den aufgeklappten Motor steigen und uns da verschlauchen lassen.
Während der Abspann fast schon läuft, nur noch ein Hinweis. Unsere Themen waren bisher recht männlich so, ne? Es kam auch wieder weichere und auch femininere Themen bei Cobains Erben. Das hat sich einfach so ergeben. Also Nick Kay, Fire Giga, letztes Mal mit Clemens. Gut, Clemens ist voll der nette Typ, aber es war auch jetzt mehr so eine Geschichte aus der Sicht eines Mannes und so. Und aber wir haben auch noch im Blick, dass wir uns auch immer wieder mal mit Künstlerinnen unterhalten. Also,
ja, die stehen auch schon auf dem Zettel. Also,
die stehen auf dem Zettel und die Termine sind angesetzt und das läuft. Aber ja. Jetzt hatten wir halt heute nochmal diesen dunklen Kram.
Ja. Alright, dann lasst es krachen.
Genau.
Macht Kunst oder schaut sie euch an.
Genau.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.